Ja, wie geht's euch? Habt ihr schon viel empfangen dürfen heute Morgen? Schon für den Leib einiges empfangen dürfen, ja? Genau, danke für alle, die sich da am Morgen schon engagiert haben. Auch geistlich, auch im Lobpreis. Ist doch gut, wenn man so auch als Gemeinde in den Liedern zu Gott kommen kann. Und ich oute mich, es ist ein für mich sehr leichter Zugang, zu Gott zu kommen in der Musik. Ich habe das vor kurzem mal erzählt, dass da ja unterschiedliche Zugänge gibt. Und jetzt kommt die Predigt, das Wort Gottes, jetzt kommt der intellektuelle Zugang. Hoffentlich nehmt ihr da auch einiges von mit. Ja, es ist Ostern und ich glaube, man kann die Bedeutung von Ostern nicht hoch genug ansetzen. Weil es gab in der Menschheitsgeschichte durch die Auferstehung Jesu Christi eine Zäsur. Danach war es nicht mehr so, wie es vor der Auferstehung war. Ja, klar, das Kreuz, die Kreuzigung Jesu an Karfreitag, natürlich ist das schon ein ganz wesentlicher Punkt für unsere Beziehung zu Gott und für das, was in der Menschheitsgeschichte sich dadurch verändert. Aber wäre es nicht zur Auferstehung gekommen, dann wäre es einfach eine Hinrichtung gewesen und ohne Bedeutung. Aber so haben wir plötzlich, egal wo wir leben, egal ob Mann oder Frau, in Afrika, Asien, Europa, ob schwarz oder weiß, egal welche Sprache, haben wir die Möglichkeit, uns mit Gott, dem himmlischen Vater, versöhnen zu lassen durch die Auferstehung, durch den Tod Jesu Christi und die Auferstehung. Und das feiern wir heute. Und wir schauen uns heute mal an, wie ging es eigentlich den Christen so im ersten Jahrhundert? Denn vieles, was wir heute feiern und wie wir feiern, ist für uns so selbstverständlich, dass uns manchmal entfallen ist, wie das eigentlich am Anfang war und wie die einzelnen Christen da unter Umständen auch zu kämpfen hatten um die geistlichen Wahrheiten, um den Glauben, um die Gemeinschaft mit dem Schöpfer. In den ersten Jahrzehnten gab es ganz, ganz wenige christliche Schriftstücke. Das Neue Testament, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ist im Jahr 370 nach Christus entstanden. Also relativ spät. Und klar, es kursierten einige Briefe von Paulus und von Petrus und von Jakobus. Sicherlich gab es auch schon das ein oder andere Evangelium. Die kursierten dort durch die Gemeinden, aber wenn es denen mal nicht so gut ging, den Christen, oder wenn sie einen Gottesdienst haben, da haben die nicht einfach ihre Bibeln, das Neue Testament rausgeholt, sondern die haben das Alte Testament genommen. Und wenn man Glück hatte, noch einen Brief von Paulus. Und aus dem heraus hat man sich der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu genährt und der Bedeutung, was der Glaube nach der Auferstehung Jesu für uns als Menschen hat. Also die hatten das nicht so, wie wir das heute haben. Und ich sage das deshalb, weil wir uns heute einem Buch nähern, das in eine ganz schwierige Zeit hinein geschrieben wurde, nämlich die Offenbarung. Die Offenbarung, wir gucken uns zwei Verse aus der Offenbarung an, zwei sehr harmlose Verse, ich gebe es zu, aber mit Tiefgang und mit Explosionskraft. Und diese Offenbarung ist ungefähr 95 nach Christus, hat der Jünger Johannes diese Offenbarung von Jesus empfangen, sie ist ihm diktiert worden, als Johannes selbst im Gefängnis auf der Insel Patmos war. Also 95 nach Christus und dieses Buch, diese Entstehung des Buches fällt genau in einer Zeit, in der die erste richtig große Christenverfolgung rollte. Der römische Kaiser Flavius irgendwas Domitian war an der Macht und er hat zum ersten Mal die Christen systematisch in den Regionen verfolgen lassen. Und in diese Situation hinein schreibt jetzt Johannes seine Offenbarung. Und wir schauen uns die Grußformel an, wie Johannes diese Menschen, an die die Offenbarung gerichtet ist, wie er sie grüßt, um zu verstehen, wie wichtig das ist, was wir da heute lesen. Und wir schauen das mal an. Da heißt es, Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Also das sind die Verse, die wir uns heute mal zusammen anschauen. Und jetzt nochmal nehmen wir uns hinein in diese Zeit, in der die Offenbarung entsteht. Also die Christenverfolgung rollt. Und es gibt kein neues Testament, das man sich einfach mal rausholen kann und dort tröstlich drin lesen kann, dass Jesus das alles schon angekündigt hat und dass er mit uns sein wird. Und wie ermutigend muss es sein, jetzt solch einen Brief zu empfangen, in dem, und das ist das Buch der Offenbarung, in dem nochmal deutlich wird, wer am Ende siegen wird, wer am Ende das letzte Wort haben wird. Das wird eben nicht die römische Verwaltung und Staatsmacht sein, sondern Jesus Christus wird am Schluss alle Mächte, alle Gewalten überwinden. Er wird wiederkommen und wird sein Reich aufrichten und er wird überwinden. Und das ist die Botschaft der Offenbarung. Ihr lieben Christen in der Verfolgung, habt keine Angst, denn wir kennen schon das Ende. Und das Ende wird gut für uns ausgehen. Also wir sehen hier die Begrüßung und mehr werden wir auch heute aus der Offenbarung nicht lesen. Aber wir sehen hier, dass diese Offenbarung wahrscheinlich 7-mal kopiert worden war, als Schreiben, als Briefe und an die 7 Gemeinden ging. Und die 7 Gemeinden, die stehen da auch drinne. Es war zum Beispiel Ephesus, Pergamon, Philadelphia, ist jetzt nicht so entscheidend, aber es waren 7 real existierende Gemeinden. Und dadurch, dass sie adressiert sind als Empfänger dieser Schreiben, stehen sie quasi für alle Gemeinden zu jeder Zeit, zeitlos, geografisch, für alle Gemeinden. Und in diesem ersten Vers fällt auf, da sind schon 2-mal steht hier die Zahl 7. Und da möchte ich kurz drauf eingehen, weil es ist wichtig, wenn wir verstehen wollen, was die 7 Geister sind. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, der Perfektion. Die zieht sich durch die Bibel von vorne bis nach hinten. Und gleich im ersten Kapitel, am Ende des ersten Kapitels, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, dort lesen wir, wie Gott die Erde er schuf an 6 Tagen und wir dann, Vers 2, in Kapitel 2, und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, das er gemacht hatte. Also am 7. Tag war alles komplett, es fehlte nichts. Dort fängt es schon an. Die 7 steht für die Vollkommenheit, für die Perfektion Gottes. Und die 7 zieht sich durch die Offenbarung. Wir lesen von 7 Gemeinden, 7 Geister, 7 goldene Leuchte, 7 Stängel, Sterne, 7 Feuerfackeln, 7 Siegel, Augen, 7 Häupter, 7 Kronen, weil 7 die Vollkommenheit Gottes ist und widerspiegelt. Und dann kommt diese erste Grußformel. Gnade und Friede sei mit euch. Gnade und Friede sei mit euch, das ist, wie man es im Schwäbischen sagt, grüß Gott. Gnade und Friede sei mit euch. Oder hier, grüßt sie wohl. So eine Grußformel. Und dann liest man in ganz vielen kurzen Briefen von Paulus und von Petrus, könnt ihr mal nachlesen, heißt es, Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, seinem Sohn, unserem Herrn. So steht es ganz oft in den kurzen Briefen. Und hier steht jetzt was anderes und das macht es auch gleich nochmal so besonders, warum wir das genau anschauen. Also hier kommt eben eine längere Aufzählung von geistlichen Wahrheiten. Und nochmal in Erinnerung, es herrscht die Verfolgung, Die hatten keine Bibel, wie wir sie heute rausholen. Und die brauchen jetzt Trost, die brauchen Ermutigung, die brauchen irgendetwas, woran sie sich festhalten können. Und in diese Situation hinein, gleich zur Begrüßung, schreibt Johannes ihnen Glaubenstatsachen, Wahrheiten, geistliche Wahrheiten, um diese Leute zu ermutigen, festzuhalten in der Verfolgung, sich nicht von ihnen zweifeln umfallen zu lassen, sondern festzuhalten in ihrem Glauben, was ihnen einfach Kraft gibt und Standfestigkeit. Und so wird in dieser Grußformel zuerst einmal der Vater erwähnt. Nicht als Vater, sondern als der, der ist, als der, der war und als der, der kommt. Und es klingt dieser Vers an, den Hans uns heute schon vorgelesen hat, aus Hebräer 13, Vers 8, wo es heißt, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und auch hier gibt es einen Unterschied. Warum steht in Hebräer Jesus Christus gestern, heute und auch derselbe in Ewigkeit und in der Offenbarung, Friede sei mit euch, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Weil es den Leuten nicht gut geht. Die Leute haben Angst, sie wissen nicht, wie es rauskommen wird, wenn sie durch diese schwierige Zeit der Verfolgung durch muss. Und das Erste, was Johannes ihnen sagen möchte, ist, Gott ist mit euch. Er ist hier, er ist jetzt da bei euch. Er hilft euch in dieser schwierigen Situation. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist. Wir beten nicht irgendein totes Götzenbild an. Wir beten nicht irgendeine Tradition an, sondern ein Gott, der ist, der jetzt lebt. Das ist wichtig, erstmal diesen Nagel da rein zu rammen, diese wichtige geistliche Wahrheit. Hey, wir beten einen Gott an, der jetzt mit dir ist. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wo du stehst und wie weit sich Gott manchmal von dir wegfühlt oder du empfindest, dass du ihn gar nicht wahrnimmst. Ich möchte dir zusagen, Gott ist mit dir. Er ist der, der ist. Und warum kann ich das so sicher sagen? Weil er auch der ist, der war. Also der Gott des Abrahams, des Isaaks und des Jakobs, der, der Geschichte geschrieben hat mit dem Volk Gottes, aber so weit müssen wir gar nicht zurückgehen, sondern es ist der gleiche Gott, der mit dir in der letzten Woche, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren Geschichte geschrieben hat, der bei dir war, der mit dir gehandelt hat, wo du ihn erlebt hast. Darauf gründet sich der Glaube, dass es der Gott ist, der jetzt ist, weil er auch schon da war. Was für ein Fundament in unserem Glauben, wenn wir sagen können, wir haben Gott erlebt. Und du Liebe, du Lieber, wenn du Gott noch nicht kennst, dann sei dir klar darüber, dass Gottes Hand jetzt schon auf deinem Leben ist. Das wirst du erkennen, wenn du mal selbst anfängst zu glauben, aber er ist jetzt schon da, selbst wenn du es für dich so nicht empfindest. Er kennt dich, sei du entstanden bist im Mutterleib, da wusste er schon von dir. Und er schreibt schon jetzt Geschichte, auch wenn du es vielleicht noch nicht so willst. Ich glaube, es sind genug unter uns, die können, die verstehen und erleben das, wie Gott bei ihnen war. Und deshalb ist es so eine Sicherheit, dass er auch jetzt da ist. Und weil wir dieses Fundament haben, dürfen wir auch glauben und sicher sein, dass er auch mit uns sein wird. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der mit euch sein wird. So ist die Begrüßung an die Gemeinden in Asia, einfach nochmal klar zu machen, hey Leute, ihr habt keine Bibel, ihr habt kein Neues Testament, ihr habt Angst vor der Verfolgung, aber eins möchte ich euch sagen, Gott ist jetzt da. Und es ist der Gott, den wir erleben durften in der Vergangenheit. Genau, was für eine Zusage an uns. Und dann kommt diese zweite Begrüßung, diese zweite Person, die begrüßt wird von den Gnade sei mit euch und Friede von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und deswegen habe ich vorhin das mit der Zahl sieben ein bisschen ausgeführt. Weil wir lesen die Offenbarung und denken, was sind jetzt die sieben Geister? Ich habe noch nie irgendwas von sieben Geistern gelesen. Sieben Geister, wir tun nicht Geister glauben. Geister, was ist denn das? Hey, es ist einfach der vollkommene Heilige Geist, der in diesem sehr bildsprachlichen Buch der Offenbarung mit einer Sieben vorgestellt wird als eine Aussage. Er ist vollkommen, er ist ganz, er ist perfekt. Es sind nicht sieben Geister, es ist der eine Geist Gottes in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Wirkung, vollkommen, vollständig. Und dann folgt die Beschreibung von Jesus Christus und er ist in dem ganzen Buch der Offenbarung die Hauptperson und natürlich gibt es auch in dieser Zeit noch am wenigsten Informationen und deshalb schauen wir uns hier nochmal ein bisschen genauer an und es ist auch nochmal ausführlicher beschrieben, wer er denn ist. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Als Jesus am Karfreitag vor Pilatus stand, da sagt Jesus zu Pilatus, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jesus ist der treue und zuverlässige Zeuge Gottes. Und Gott ist für viele, auch wenn er sich in einem Buch wie dem Bibel offenbart, ist er doch sehr abstrakt zu begreifen. Und weil Gott es weiß, dass Abstraktes manchmal nicht so nachvollziehbar ist, hat er seinen Sohn gesandt. Und in Jesus sehen wir, wie der Vater im Himmel ist. Jesus lebt das Wesen Gottes auf der Erde aus, sodass wir erkennen, wie der Vater ist, was der Vater ist und wer der Vater ist. Jesus sagt ja selber mal über sich, wer mich sieht, sieht den Vater. Also das Charakter, das Wesen, Jesus ist der perfekte Repräsentant Gottes. Daran sollten die Gläubigen festhalten. Wir dürfen davon ausgehen, es gab sicherlich schon das ein oder andere Evangelium. Es gab sehr viele mündlich überlieferte Geschichten von Jesus. Ich meine, das wäre damals, als der gelebt hat, der hätte jeden Tag die Hauptüberschrift im Blick gehabt, was der alles gemacht hat, wen der alles geheilt hat, wer da alles ausgefahren ist an Geistern und so weiter. Also den kannte man. Und das hat natürlich dann dort auch Jesus, hat dann natürlich auch seine Runde gemacht. Und Johannes sagt, er ist der treue Zeuge. Wenn ihr seht und erkennt, wie Jesus ist, dann wisst ihr, wie der Vater ist. Er ist der treue Zeuge Gottes. Und er ist eben kein entfernter Gott, sondern ist ein Gott, der uns nahe ist. Und dann lesen wir als zweite Eigenschaft von Jesus, dass er der Erstgeborene von den Toten ist. Er ist der Erstgeborene, erster von den Toten auferstanden. Er hat als erster die Mauer des Todes durchbrochen, hat den Tod überwunden. Das feiern wir heute. Das feiern wir, dass da einer war, der von den Toten zurückgekommen ist. Ja, es gab auch andere, von denen lesen wir auch in den Evangelien, von der Tochter des Jairus, von dem Sohn von der Witwe in Nain und von Lazarus, die auch vom Tode zurückgekommen sind, aber die sind doch wieder gestorben. Aber Jesus ist der Erstgeborene, der in einem ganz qualitativ Neuen hineinkommt. Und ich denke, was uns auch nochmal wichtig sein darf, ist, weil Jesus auferstanden ist, ist auch das Werk, das Jesus am Kreuz getan hat, von Gott angenommen und akzeptiert. Also auch das nochmal als Bestätigung, das, was an Karfreitag passiert ist, ist mit der Auferstehung ratifiziert worden. Es gilt jetzt. Wir können uns auf Jesus berufen und dürfen damit auch sicher sein, ewiges Leben zu empfangen. Im ersten Kolosserbrief lesen wir, er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Er ist der Erste, der aus der Gnade Gottes in der Fülle gelebt hat, der ohne Sünde gelebt hat. Er war der Erste, der in einer absolut perfekten und intimen Gemeinschaft mit dem Vater hier unterwegs war. Und er ist der Erste, der von den Toten zurückkommt und in Ewigkeit beim Vater sein wird. Und der Titel Erstgeborene aus den Toten zeigt uns nochmal was ganz Wichtiges. Warum sagt man Erster? Weil es wahrscheinlich auch noch einen Zweiten und einen Dritten und einen Fünfzigsten und Hundertsten und Tausendsten und Hunderttausendsten gibt. Weil wir mit hineingenommen sind, weil der Erste vorausgegangen ist, können wir als irgendein Nachfolger nachgehen. Wir haben Anteil an dieser Auferstehung. Ich habe mal ein paar Verse aus dem 1. Korintherbrief 15 zusammengenommen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, dann die, die des Christus sind, bei seiner Ankunft. Also wir, du, ich, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du eingereiht in die, die auferstehen von den Toten, um in Ewigkeit beim Vater zu sein. Er ist vorangegangen. Wir können nachfolgen. Und dann ist da als Drittes noch eine Bezeichnung: Fürst der Könige der Erde. Und lasst euch da nicht irritieren, bei uns ist ja heute irgendwie Herzog und Fürst und dann König und Kaiser und so, darum geht es nicht. Fürst ist ein extrem hoher Hoheitstitel in der damaligen Zeit. Fürst ist etwas, was einfach über allem steht. Und Jesus wird kommen als Fürst der Könige der Erde. Alle Feinde werden der Schemel seiner Füße sein. Also sie werden alle ihm untergeordnet werden. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Christen dort in den Gemeinden in Asien dieses Schreiben bekamen, die in der Verfolgung waren, die nicht wussten, was kommt da noch alles auf sie zu. Dass Johannes sagt, und Jesus wird wiederkommen als der Fürst über die Könige der Erde. Alles wird ihm untertan. Philipperbrief heißt es: In dem Namen Jesus sollen sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und sogar unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann erleben wir das, wie dort beschrieben wird, wie sich die Mächte der Herrlichkeit, der Größe Jesu unterordnen müssen. Jesus steht über allem und alles ist unter ihm. Jesus steht über allem, und wenn wir uns auf ihn berufen und das annehmen und glauben, dann stehen wir mit Jesus und dann nehmen wir eine neue Perspektive ein auf die Dinge, die uns oft zu schaffen machen. Jesus ist der Überwinder und mit ihm haben wir Anteil daran, selbst zu überwinden. So viel steckt in anderthalb Versen einer Begrüßung drin. Was für ein Trost, was für eine Hoffnung, was für eine Zuversicht für die Christen dort in Asien. Und was für ein Trost und Zuversicht für uns heute noch, weil es ein Buch ist, ein Schreiben an Gemeinden zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und an Ostern, da hat man in der Regel so eine Auferstehungspredigt und dann weiß man wieder theologisch, was die Auferstehung für eine Bedeutung hat. Aber wenn wir uns einmal hineinversetzen in die Menschen dort 95 vor Christus, dann geht es nicht um ein theologisches Verständnis von Ostern, sondern dann geht es um Überleben. Da geht es um Glauben. Da geht es um in schwierigen Zeiten dran zu sein. Und darum geht es an Ostern, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, welchen Zugang wir zu Gott haben durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das möchte ich dich ermutigen, das heute einfach wieder ganz bewusst anzunehmen. Ich habe so eine kleine Zusammenfassung von den Punkten, die wir jetzt hatten. Gott ist der, der heute ist. Er ist der, der heute ist. Er ist mit dir, egal wo du stehst. Für manche ist ja Ostern schwierig, zwei Feiertage hintereinander und Karfreitag, wenn man so alleine ist, einsam ist, nicht ganz leicht. Jesus ist bei dir. Für andere ist es schwierig, weil sie die Familie sehen. Auch da möchte ich dazu sprechen, Jesus ist mit dir. Auch das kann manchmal herausfordernd sein. Also in all den Dingen, mach dir bewusst, er ist heute bei dir. Und der Geist, der mit dir ist, der ist perfekt, der ist vollkommen in seinem Wirken, in seiner Art. Wenn du den Vater sehen willst, schau auf Jesus. Er zeigt in dir als der treue Zeuge. Jesus hat den Tod als Erster überwunden, aber auch eben als Zuspruch, Verheißung, dass auch wir einmal mit ihm überwinden, wenn wir unser Vertrauen an Jesus festmachen. Und alles wird sich einmal beugen vor Jesus. Alle Mächte, alle Gewalten, alle Namen, alle Ängste, alle Sorgen, alle Nöte, alles das, was dir heute noch so manchmal den Tag vermiesen möchte. Krankheit, Leid, es muss sich alles beugen unter dem Namen Jesu. Mit Jesus werden wir selbst überwinden. Mit Jesus werden wir selbst überwinden. Ich müsste einfach nochmal sagen, manchmal ist es so viel Kopfwissen, aber das ist so viel, was hineinspricht in unseren Lebensalltag mit Jesus, kannst du überwinden. Das ist die Botschaft an die Christen damals in der Verfolgung, aber auch an uns. Daran halten wir fest. Daran halten wir fest. Gerade an Ostern machen wir uns das nochmal bewusst. Wir singen jetzt nochmal ein Lied zusammen. Das Lied für den König, für den Herrn. Für ihn geben wir uns hin. Und im Refrain heißt es dann, alle Ehre, König Jesus. Unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Wir erheben deinen Namen. Der allein wahre König bist du. Was für einen besseren Sonntag gibt es als den Ostersonntag, um das rauszusingen oder wie auch manche sagen, zu proklamieren. Er kennt das Ende, er weiß, wie es ausgeht und er hat das letzte Wort und wir gehören dazu. Und ich möchte dazu beten und ich möchte euch bitten, dass ihr zum Gebet nochmal aufsteht und dann werden wir singen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, sondern wir halten fest an der Wahrheit Jesus Christus, dass du auferstanden bist von den Toten und lebst. Und dass wir Anteil haben an dir, dass wir Anteil haben an deiner Auferstehung, dass wir festhalten dürfen an dem Segen, den du für uns bist, dass du uns eine Perspektive schenkst, die weit über das hinausgeht, was uns so oft schwer macht oder unglücklich macht oder herausfordert. Danke, Jesus, du bist unser König und Gott. Danke, bist du nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden. Auferstanden, um zu zeigen, wer das letzte Wort hat. Herr, wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen deine Unterstützung. Sei du ganz bei uns durch deinen Geist. Rede zu unseren Herzen. Wir glauben an dich, Jesus, du wunderbarer König.